willkommen beim Infokrieg Radio am Freitag, den 9. Juli 2010. Mein Name ist Alexander Benisch, unsere Seite ist infokrieg.tv. Es muss mittlerweile schon viel passieren, um mich vom Radiomachen abzuhalten. Und in den letzten Wochen kam dann auch so viel zusammen, dass ich um eine Zwangspause nicht herumgekommen bin. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und die vielen Glückwünsche. Die Internetadresse InfokriegTV ging online am 22. Februar 2006. Wenn man es ganz genau nimmt, hatte ich bereits im Jahr zuvor deutsche Untertitel gemacht für den Film Martial Law Rise of the Police State. Einer der Filme, die mich sehr schwer beeindruckt und beeinflusst haben. Außerdem einer der Gründe, weshalb ich überhaupt selbst aktiv wurde. Man findet im Internet in der Wayback Machine auch noch Kopien von der Webseite von 2006. Die Seite sah damals sehr, sehr primitiv aus und werden vielleicht gerade mal ein paar wenige hundert Leser. Es hat sich also einiges getan und inzwischen ist es leichter geworden, sich als Blogger zu etablieren. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, ein Alter, in dem man normalerweise aufhört zu studieren, also aufhört in der Theoriewelt zu leben und dann anfängt wirklich zu arbeiten in dem jeweiligen Bereich. Im Journalismus hängt man normalerweise an das Studium noch ein, zwei Jahre lang Volontariat dran. Das heißt, die meisten Leute sagen, du hast ja eh keine Ahnung, du kommst ja nur frisch von der Uni. Also geh erstmal zwei Jahre lang Kaffee kochen und uns über die Schulter gucken, bevor du wirklich mal einen Artikel schreiben darfst oder einen Kommentar oder überhaupt jemanden interviewen darfst. Als unabhängiger Medienschaffender hat man natürlich das Problem, dass der Weg nicht wirklich vorgegeben ist. Also man hat jetzt nicht quasi wie als Zimmermann eine standardisierte Ausbildung und man kann sich da sehr, sehr gut orientieren. Wenn jemand einen bestimmten Titel hat oder eine bestimmte Urkunde hat, dann weiß man, okay, er kann dieses und jenes. Dinge, die er baut, fallen nicht auseinander, das hat Hand und Fuß. Und wenn man von demjenigen lernt, dann hat man am Ende quasi einen ähnlichen Wissensstand, eine ähnliche Kompetenz. Im Bereich Nachrichten und Geschichte ist natürlich alles heillos umstritten und man weiß erstmal gar nicht, wer ist wirklich kompetent, also an wem orientiere ich mich, welche Bücher lese ich. Was gehört alles dazu, wirklich tätig zu sein? Was mache ich zuerst? Was kommt dann? Wie teile ich meine Zeit auf, meine Ressourcen auf? Ein heilloses Chaos und deshalb ergeben sich auch die ein oder anderen Fehler, selbstverständlich. Jetzt in dem Alter, wo die meisten erst anfangen, in dem Bereich zu arbeiten, kann ich jetzt zurückgucken und sagen, das sind die Elemente, die notwendig sind und das sind die Elemente, die man auf der Reihe haben muss, um wirklich effektiv zu sein, um das Ganze wirklich professionell anzugehen. Durch die Wirtschaftskrise und die Regierungsmaßnahmen haben Leute halt immer weniger Zeit und Geld, neben einem Hauptberuf noch zusätzlich zu bloggen. Das Ganze wird in Zukunft noch weiter erschwert durch eine Novellierung des Presserechts, sodass man dafür bezahlen muss, wenn man aus den Massenmedien zitiert. Wer also einen privaten Blog hat und durch Werbung ein paar Kosten auffangen will oder ein Nebeneinkommen beziehen will, oder wer sich schrittweise durch Bloggen seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, der kann das in Zukunft vielleicht vergessen. Also die Voraussetzungen für den Einstieg werden immer höher und höher und höher. Manchen reicht es, im begrenzten Maße aktiv zu sein. Das hat natürlich einige Vorteile, man wird allerdings nie wirklich auf einen grünen Zweig kommen. Wenn man nicht alle Elemente unter einen Hut kriegt, hat man keine Chance, wirklich effektiv zu sein. Fangen wir mit dem ersten Bereich an, Fachwissen. In den meisten Berufen ist die Studienzeit die reine Auswendiglernerei von Fachwissen. Das sollte bekannt sein. Wer wirklich etwas verändern will in irgendeinem Bereich, braucht eine extrem hohe Trefferquote. Also man muss wirklich sehr, sehr oft richtig liegen, sehr, sehr gut einschätzen können. Jemand wie Alex Jones hatte ja gerade deshalb solch einen Erfolg weltweit, weil er so oft richtig liegt. Wenn jemand hingegen eine magere oder sogar miese Trefferquote hat, vergrößert er eigentlich nur das Chaos. Wir sehen ja, wohin das führt, wenn zig Leute hier und da ein bisschen richtig liegen oder vielleicht in einem Bereich wirklich akkurat sind und dafür in anderen Bereichen völlig daneben liegen. Also geht es um die Auswahl der Bücher, die Fähigkeit zu bewerten, was taugt, was nicht, die Fähigkeit, Bücher im Kontext zu lesen, denn oft gibt es Bücher, die auf sehr, sehr viel Quellmaterial basieren. Und dieses Quellmaterial ist wirklich sehr, sehr notwendig, denn der Autor hat vielleicht Zugang gehabt zu Quellmaterial, das später nicht mehr verfügbar waren. Der Autor hatte vielleicht Zugang zu Personen, die heute nicht mehr leben. Oder jemand, der an einem Buch arbeitet, hat vielleicht ein gewisses Ansehen oder eine gewisse Verbindung zu gewissen Zeitzeugen. Und diese Zeugen öffnen sich halt gegenüber diesem Autor mehr als gegenüber anderen. Und dann hat man am Ende ein Buch, was sehr, sehr wichtig ist, aber man muss das Ganze auch im Kontext lesen, denn es gibt vielleicht einen oder anderen Spin oder es wird die ganze Tragweite wird vielleicht nicht ganz betrachtet. Aktuelles Beispiel, ich lese gerade ein Buch über die NSA und sehr, sehr viel Quellmaterial wird zitiert und es gibt einen sehr, sehr guten Weitblick in vieler Hinsicht. Auf der anderen Seite muss man damit rechnen, dass die NSA-Leute, die ihr ganzes Leben lang gedient hatten in der NSA, dass sie natürlich sehr, sehr gut vorher abklären, welches Material nach außen gelangt und die Agency verfolgt auch ein gewisses Ziel dadurch. Also ist es mit Vorsicht zu genießen, was dann letztendlich veröffentlicht wird. Viele Historiker und Medienschaffende lassen sich gerne umschmeicheln. Das heißt, wenn sie dann Zugang haben zu wichtigen Leuten, dann beeinflusst das letztendlich ihr Ergebnis. Und wir von den unabhängigen Medien, wir schreiben uns ja auf die Fahne, wir wollen nicht nur über reguläre Kriminalität aufdecken, wir wollen nicht nur aufklären über gängige Korruption, sondern wir postulieren eben, dass Tyrannei sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat, bis in das 21. Jahrhundert hinein und dass gewisse Spielregeln sich verändert haben, dass halt eben eine gewisse Form von Fusion entstanden sind und halt eben verschiedene Blöcke sich dann sehr, sehr stark geeinigt haben. Das heißt, sie verwenden ähnliche Mittel, um ihre Bevölkerungen zu dominieren, zu kontrollieren. Und all diese Blöcke sprechen von dieser neuen Weltordnung und jeder Block meint, er wüsste am besten, wie diese auszusehen hat und jeder von diesen Blöcken möchte diese auch anführen. Beziehungsweise managen, es gibt ja verschiedene Hierarchieebenen. Und wenn man sich sowas auf die Fahne schreibt, dann wird auch erwartet, dass man sich in sehr, sehr vielen Bereichen wirklich gut auskennt und auch sehr, sehr häufig einfach richtig liegt, beziehungsweise in unklaren Fällen auch sagt, das ist im Moment nicht wirklich endgültig zu beantworten oder wir brauchen einfach mehr Daten. Oder es gibt hier verschiedene Szenarien und dieses Szenario ist wahrscheinlicher als das andere, beziehungsweise Szenario A hat eine Wahrscheinlichkeit von so und so, 4%. Und das ist bereits eine Herausforderung an sich. Es dauert unter Umständen Jahre, bis man einen guten Überblick hat, es sei denn, jemand gibt einem enorme Hilfestellung in diesem Prozess. Zum Beispiel die Russland-Frage. Also ich habe ja letztens wieder zwei Artikel verfasst über die Frage, welchen Platz nimmt Russland ein in der neuen Weltordnung. Das heißt, in diesem globalen Konglomerat, denn es gibt ja in West und Ost eben sehr, sehr viele Powerbroker, also Politiker und Eliten, die sagen, wir wollen eine Weltregierung. Und natürlich muss diese Weltregierung auch den gesamten Planeten mit einbeziehen. Und es ist ja die Frage, welche Rolle spielt Russland, denn das Ganze ist im Moment eine sehr, sehr interessante Debatte. Also wie stark gibt es hier einen Bruch? Denn man sieht natürlich in den unteren Rängen, also im Militär, in den Spionagekreisen, die wirklich vor Ort aktiv sind, erkennt man natürlich, dass Spionage stattfindet und dass ein gewisser Bruch da ist, also die Raketensysteme, Raketenabwehrsysteme, die Kriegsrhetorik und so weiter und so fort. Aber man fragt sich, wie weit geht dieser Bruch tatsächlich? Und gerade mit der Spionage, was man ja letztens wieder gesehen hat in den USA. Und das war nur ein kleines Beispiel für die Spionage, die mittlerweile stattfindet. Ich hatte auch verwiesen auf ein Beispiel, wo die Russen einen ranghohen Militär in der NATO halt eben zu ihren Kreisen zählten. Das heißt, sie bekamen dann die Infos über Kryptographie, also die Codeschlüssel und alle möglichen Kommunikationen, die dann eben sehr, sehr aufschlussreich sind. Und wenn die Spionage irgendwann so verbilligt worden ist durch die Technologie, dann ergibt sich zwangsläufig eine neue Weltordnung. Das heißt, es gibt keine nationale Souveränität mehr, kein Land kann mehr irgendwelche Geheimnisse haben, kein Land kann mehr diesem Block widerstehen. Also irgendjemand muss ja die Spionage betreiben und derjenige ist dann an der Spitze von einem solchen System und natürlich kann die Bevölkerung selbst nicht prüfen, was eigentlich die Regierung so treibt. Was diese neue Weltordnung treibt. Das heißt, alles, was wir machen, wird immer öffentlicher und immer mehr ausspioniert, aber was die Regierung macht, wird immer geheimer und geheimer. Und es wäre jetzt simpel, sich hinzustellen und zu sagen, hier gibt es einen Bruch, Russland sind jetzt die Good Guys und ich bin pro Putin und das sind die Helden und Russland ist die Zukunft und man könnte das Ganze verdummen auf eine simple Idee, Good Guy, Bad Guy und wir bejubeln jetzt den einen Block und verdammen den anderen Block. Ich meine, die Fußball-WM war ein gutes Beispiel für sowas, also wenn man jetzt seine Mannschaft anguckt, dann jubelt man natürlich seiner Mannschaft zu, auch wenn man mit den Spielern eigentlich überhaupt nichts am Hut hat, das heißt, es gibt zwar Überschneidungen, wie man spricht die gleiche Sprache, hat den gleichen Pass, aber ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig Verbindung zu diesen Menschen. Und wenn man ein Spiel guckt, in dem nicht die eigene Mannschaft antritt, dann ist das Spiel wesentlich spannender, wenn man zumindest die beiden Mannschaften in eine Vorstellung pressen kann, wie, ich mag diese Mannschaft mehr als die andere. Also habe ich hier wirklich ein emotionales Investment in diese eine Mannschaft und das Ganze macht den Sport wirklich überhaupt erst interessant, denn die meisten Spiele bei einem Turnier waren ja relativ langweilig. Das wäre der Bereich Fachwissen und ich könnte jetzt eine ganze Stunde lang sprechen über den Bereich Fachwissen. Also man merkt, dass hier sehr, sehr große Ansprüche gelten und das auch zu Recht. Dann haben wir den Bereich Technik. Also ich habe hautnah gesehen, wie wirklich brillante Leute durch mangelndes Verständnis für Technik ausgebremst werden. Gleichzeitig haben wir gesehen, was für eine gewaltige Auswirkung es hat, wenn brillante Inhalte mit Technologie kombiniert werden. Siehe zum Beispiel Schachtschneiders Vortrag über die EU. Also der Vortrag hat Österreich sehr, sehr schwer beeinflusst, hat sehr, sehr große Wellen geschlagen. Und man erreicht hier dann teilweise sehr, sehr schnell einen kritischen Punkt, wo wirklich dann das Ganze politische Auswirkungen hat. Manche Leute hatten nie den Zugang zur Technologie, weil sie vielleicht einfach ältere Semester sind und nie damit aufgewachsen sind. Andere haben einfach nicht die Zeit dafür, neben ihrer Recherche. Also ihre Recherche von jetzt Sachkenntnis, Fachwissen. Es gibt zum Beispiel viele Bücher, die nahe am Machbaren liegen, also wirklich brillanteste Bücher. Nur verstauben sie hauptsächlich in den Regalen, weil Leute einfach nicht wissen, dass diese Bücher überhaupt existieren. Es kostet sehr, sehr viel Zeit zu recherchieren, welche Technik, zu welchem Preis das bietet, was man braucht. Wenn man ein hohes Budget hat, kann man sich natürlich für alles Standardlösungen kaufen. Beziehungsweise man kauft sich Leute ein, die das dann für einen übernehmen. Das heißt, wir reden hier von Kameras, Licht, Editing und so weiter und so fort. Wenn man jetzt hingegen ein niedriges Budget hat, und das ist in den alternativen Medien meist der Fall, beziehungsweise in den jungen Medien der Fall, da muss man immer abwägen und komplexere Lösungen finden, also sogenannte Workarounds. Das heißt, man kann nicht den direkten Weg gehen, sondern man muss hier irgendwie einen Umweg finden. Und diese Umwege verschwenden unter Umständen sehr, sehr viel Zeit und hinterher merkt man vielleicht, das hat sich gar nicht gelohnt gegenüber einer teureren Lösung. Dann hat man billige Ausrüstung, die geschaffen wurde für den gewöhnlichen Anwender, der die Sachen auch in geringem Umfang benutzt. Billige Gegenstände sind weniger widerstandsfähig, weniger zuverlässig, sie leisten weniger und wegen verringerter Funktionalität verschwenden sie wertvolle Zeit. Das wird jeder merken, der wirklich mal über das Schreiben hinausgeht und sagt, ich will jetzt ein Video machen über das und das. Und merkt dann, okay, welches Kabel brauche ich hier? Was ist der Unterschied zwischen Balanced und Unbalanced Audiosignalen? Und kann ich von diesem Mixer oder von diesem Mikro in den Mixer und dann in die Kamera? Geht das überhaupt? Also da merkt man, wie schnell das Ganze gewisse Dimensionen annimmt. Und dann geht es die Frage, ob Technik einfach bedienbar oder erlernbar ist. Also in 5 Jahren hat sich bei mir da auch einiges bewegt. Also ich baue meine Computer selber zusammen, ich bin ein halbwegs passabler Editor geworden und so weiter. Man merkt ja auch sehr, sehr deutlich den Unterschied zwischen System A und System B, sei es jetzt im Internet oder sei es jetzt bei anderen Maschinen oder Programmen. Manche Dinge sind vielleicht wunderbar toll, aber man ist angewiesen auf Techniker, deswegen auf andere Leute. Und das ist völlig unnötig, also kann man sagen, man wählt vielleicht eine primitivere Technik, die aber dann auch krisenfest ist. Das heißt, man kann sehr, sehr schnell jemand anderem beibringen, damit umzugehen. Dann kommt der Bereich des Performings. Also die Praxis des Schreibens, des Übersetzens, des Moderierens. Und es braucht wirklich viel, viel Praxis, um gut zu werden. Also es ist das ewige Nachbohren, ob etwas wirklich interessant genug ist, gut genug ist, kann das Ganze veröffentlicht werden oder nicht. Und man hat immer nur eine bestimmte Zeit für etwas. Also wenn man, wie ich, quasi für jeden Bereich irgendwie verantwortlich ist, dann muss man sich wirklich sehr, sehr stark einschränken und sagen, okay, ich habe jetzt so viel Zeit für einen Artikel oder ich habe jetzt so und so viel Zeit für ein Video oder für eine Radiosendung. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde die auch sehr, sehr viel besser werden. Viele Projekte, sei es nun Recherche im Bereich Fachwissen oder Technik oder was auch immer, oder Editing, man merkt, man könnte eigentlich noch viel mehr dran bauen und viel mehr dran machen und es wäre noch viel besser, aber irgendwann muss man einfach sagen, okay, hier mache ich den Schnitt, ich veröffentliche das Ganze und damit hat sich's. Denn was nützt einem das ganze Fachwissen und Wissen um die Technik, wenn man einfach nicht wirklich in der Lage ist, zu performen und das Ganze auch umzusetzen? Dann haben wir einen Bereich, der auch dazu gehört, Gesundheit. Ohne ein gewisses Maß an Fitness ist man einfach aufgeschmissen. Man muss ja das viele Sitzen und das Starren in Monitore ausgleichen mit Sport. Ansonsten sieht es sehr, sehr schlecht aus mit Geistesblitzen, Konzentration und Ausdauer. Und was mir passiert ist, war, dass ich mich zu sehr verheizt hatte und zu wenig auf Warnsignale geachtet habe. Ich habe mir eine sehr hartnäckige Virusinfektion angefangen, die zwar nicht mehr ansteckend ist, mich aber seit Monaten ausbremst. Also muss man sich vorstellen, wie eine richtig ausgewachsene Grippe ohne Rotz und Husten das Ganze kommt und geht und verbreitet sich dann irgendwie in deinem Körper. Und vor ein paar Wochen, bevor ich überhaupt wusste, was eigentlich das Problem ist, hat es mich dann dermaßen umgeworfen, dass ich via Krankenwagen abtransportiert wurde und eine Woche im Krankenhaus verbringen durfte. Das ist eben das Problem, wenn man für jeden Bereich verantwortlich ist und 7 Tage die Woche irgendwie beschäftigt ist. Genau bei dieser Virusinfektion oder bei dieser Art der Erkrankung wird das Ganze häufig fehldiagnostiziert. Das heißt, es dauert, bis man wirklich herausfindet, was es ist. Denn die Symptomatik ist ziemlich universal. Also man steht erstmal da und es heißt, okay, wir brauchen diese Untersuchung, jene, 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 jene und jene. Und dann können wir erstmal ausschließen, dass sie keinen Krebs haben oder dass sie keinen Organschaden haben oder irgend sowas. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass das Problem, was ich jetzt habe, dass es sehr, sehr häufig fehldiagnostiziert wird als chronisches Ermüdungssyndrom oder Burnout-Syndrom. Ich meine, ich habe ja gelernt, dass wenn irgendwo hinten dran das Wort Syndrom steckt, dann heißt das so viel wie, wir haben keine Ahnung. So ähnlich wie beim Golfkriegssyndrom. Oh, Sie haben Golfkriegssyndrom. Tut uns leid, wir haben keine Behandlung und weil wir nicht wissen, woher es kommt, kriegen sie als Soldat auch irgendwie keine großen Behandlungskosten erstattet. Dann haben wir einen Bereich, der auch mehr und mehr Zeit in Anspruch nimmt und auch Geld in Anspruch nimmt, nämlich Sicherheit. Das ist dann die Sicherheit der Online-Plattform, der eigenen Systeme und wir hatten ja vor kurzem eine anhaltende, also über mehrere Tage anhaltende Hacker-Attacke. Vom Typ DDoS, also das heißt, man wird überflutet mit falschen Anfragen. Und wir bekamen sehr wenig Informationen über die Attacke, außer dass praktisch reguläre Hosting-Angebote einfach für uns nicht mehr in Frage kommen. Wir sind definitiv eine Zielscheibe. Wir müssen uns auch der neuen Situation anpassen. Das heißt, je erfolgreicher man ist, umso stärker wird man auch angegriffen. Und es gibt dann eben spezielles Hosting dafür, das ist teuer, teilweise das Zehnfache, sogar für eine gewöhnliche Webseite. Und bei ganzen Servern mit viel, viel Traffic, also für, sag ich mal, Audio-Plattformen, Videoplattformen, reden wir von tausenden Euros monatlich. Es ist also ein erheblicher Kostenfaktor. Natürlich, diejenigen, die den Angriff starten, wissen, dass man darauf reagieren kann, dass es einfach ein Kostenfaktor ist. Das heißt, man ist wieder gezwungen, mehr Einnahmen zu generieren und sich halt dementsprechend abzuschirmen. Dann gibt es noch die physische Sicherheit. Vielleicht hier ein paar aktuelle Beispiele. Und zwar Dr. Gabriel Calzada aus Spanien, der Autor einer Studie über das katastrophale Scheitern des Programms für grüne Jobs. Er bekam von dem Solarenergiekonzern Thermotechnic per Post Einzelteile eines Sprengsatzes zugesendet. Und ich habe hier auch den Artikel vor mir liegen in Spanisch von dem Magazin Expansion, also ein wirklich ein ernstzunehmendes Magazin. Das ist praktisch so wie die Financial Times. Und dieser Dr. Calzada hat für das Magazin schon in der Vergangenheit geschrieben und wie gesagt, ich kann diese Artikel auch in Spanisch lesen. Das heißt, neben allem anderen hatte ich noch einen Universitätskurs in Spanisch, auch wenn das Ganze ein bisschen eingeschlafen ist. Also ich kann hier wirklich den gesamten Artikel verstehen und die Sache ist, das ist wirklich ein ernstzunehmender Artikel. Also er bekam wirklich von diesem Solarkonzern einen Karton und er hat erstmal gedacht, ich erwarte kein Paket. Dann rief er an bei Thermotechnic. Und es heißt hier in dem spanischen Artikel, un empleado de la empresa supo inmediatamente de qué paquete se trataba. Also es heißt, die wussten am Telefon sofort, ah ja, wir wissen natürlich, um welches Paket es sich handelt. Dieses Paket ist unsere Antwort auf Ihre Studien und Ihre Recherche. Und Mr. Calzada ließ dann von einem Experten das Paket erstmal durchscannen. So ähnlich wie beim Flughafen, die Post, die Paketscanner oder Gepäckscanner. Und als sie dann gesehen haben, dass es sich nicht um einen zusammengesetzten Sprengsatz handelt oder ähnliches, haben sie das ganze Paket dann aufgemacht im Beisein des Sicherheitsexperten und eines Journalisten, ich glaube auch von Expansion. Und man fand dann Einzelteile, die zu einem Sprengsatz gehörten und das Ganze war laut dem Experten eine deutliche Warnung. Es heißt, das nächste Mal ist dieser Sprengsatz vielleicht zusammengebastelt und reißt dir die Hände weg. Außerdem wurde versucht, Dr. Calzada von seiner Uni zu feuern. Das Ganze hat man nicht geschafft. Gleichzeitig wurden aber die Hälfte seiner Kurse gestrichen. Also merkt man, wie gefährlich es in der Praxis sein kann, wenn man wirklich Dingen auf den Grund geht, wenn man wirklich ein gewisses Format hat, ein gewisses Publikum hat. Ich meine, Mr. Calzada hat ein wesentlich, wesentlich höheres Publikum als ich. Deswegen ist er auch wieder ein größeres Ziel. Und darf sich jetzt halt eben Gedanken machen über seine persönliche Sicherheit, auch über seine berufliche Sicherheit. Denn es ist ja kein Pappenstiel, wenn man sagt, oh, wir versuchen jemanden von seinem Arbeitsplatz feuern zu lassen und wir wollen am besten ihn dermaßen schlecht reden, dass er woanders keinen Job mehr findet. Und dann kann er sehen, wo er bleibt. Das war ein aktuelles Beispiel, also man erkennt, mit welchen Bandagen teilweise gekämpft wird. Und hier ist noch ein aktuelles Beispiel über die Vorgehensweise von BP, also British Petroleum. Das heißt, der Konzern ist ja nicht nur im Kreuzfeuer der Kritik seit Deepwater Horizon, sondern auch schon vorher. Es gab immer wieder bei BP Leute, die gesagt haben: Moment mal, unsere Pipelines rosten. Und die Sicherheitsbestimmungen werden nicht eingehalten, es ist katastrophal, ich muss hier warnen und interessant, wie BP mit solchen Kritikern aus den eigenen Reihen umgegangen ist. Also es gab dann einen Fall in Alaska, der CEO, also der Chef von BP für die ganzen Alaska-Angelegenheiten und Alaska-Geschäfte, heuerte einen ehemaligen CIA-Experten an, um bei diesem Kritiker aus den eigenen Reihen zu Hause einzubrechen. Es ging um diesen Mann namens Chuck Hamill und er beschwerte sich eben über Sicherheitsmängel. BP ließ außerdem sein Telefon anzapfen und überwachte ihn auch anderweitig und startete dann eine Schmierenkampagne gegen ihn. Das heißt, man wollte seinen Ruf vernichten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Dann gab es hier noch einen Mann namens Captain James Woodle, einst verantwortlich für Pipeline in Valdez. Und man wollte ihn erpressen mit gefälschten Fotos. Also man hat ihm gedroht, wir schicken deiner Frau gefälschte Fotos, die dich mit einer anderen Frau zeigen. Also wir sprechen hier tatsächlich von Mafia-Methoden. Das sind eigentlich noch harmlosere Beispiele. Also wenn es dann wirklich, sag ich mal, physisch gefährlich wird, dann hat man schon einen gewissen Level überschritten. Und man merkt auch, wie wichtig es ist, dass es funktionierende Medien gibt, die wirklich der Sache auf den Grund gehen. Denn ein Konzern oder eine Behörde oder ein Geheimdienst oder wer auch immer kann mehr oder weniger schalten und walten, wie er möchte, solange er abgeschirmt wird. Und erst wenn dann wirklich in der Öffentlichkeit der Druck ausgeübt wird, passiert wirklich was. Denn während sich für Kleinkriminelle, Normalkriminelle sich die Kriminalität gar nicht wirklich lohnt, weil man dann doch im Gefängnis landet oder weil die Karriere dann sehr, sehr schnell vorbei ist. Im Gegensatz dazu lohnt sich Verbrechen immer mehr, je größer man wird. Also je größer man wird, umso mehr kann man sich eben Schutz kaufen oder man ist dann familiär verbunden mit einflussreichen Leuten. Das ist auch was viele noch nicht kapieren, auch in den Massenmedien, denn es wird einem ja in der Universität mit dem Löffel eingetrichtert, dass es keine groß angelegten Verschwörungen geben kann, weil es ja auffliegen würde und es wäre so unwahrscheinlich. Also je größer die Verschwörung, umso unwahrscheinlicher. Und in der Realität entdecken wir genau das Gegenteil. Also je größer eine Gruppierung ist, je mächtiger, umso erfolgreicher ist man auch. Wenn man also mit den gewöhnlichen Methoden nicht mehr vertuschen kann, dann verbietet man eben das freie Internet oder zerstört es schrittweise oder macht das Berichten einfach so teuer und so komplex, dass sich die meisten nicht mehr leisten können. Kommen wir zum Bereich personelle Angelegenheiten. Wie man mit anderen Leuten verfährt. Die Auswahl von Leuten, mit denen man arbeitet, ist bereits extrem bedeutend und entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Wie gut kennt man die Leute? Wie reagieren sie unter Stress? Und es ist weniger interessant, wie gut sich jemand anfangs präsentiert oder was jemand potenziell leisten könnte, was zählt ist, was diese Person unterm Strich leistet. Wie ehrlich und kompetent sie ist, wie ausgeprägt der Sinn für Moral in der Praxis ist. Denn über Moral lässt sich ja sehr, sehr gut philosophieren. Die Praxis sieht dann meistens sehr, sehr anders aus. Und überall da, wo Erfolg, Publicity und Geld sind, oder zumindest wo man Erfolg, Publicity und Geld vermutet, da kommen die Opportunisten, die Faulen, die Betrüger und die Psychopathen angerannt und versuchen ihre Spielchen. Gerade bei den alternativen Medien herrscht dieser Mythos des schnellen Erfolges. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der ohne harte Arbeit und mit viel Täuschung großen Erfolg hatte. Michael Moore wäre hier ein Beispiel. Wenn man nicht genau aufpasst, ist man sehr, sehr schnell umringt von genau den falschen Leuten. Und man hat dann gegenüber diesen falschen Leuten dann irgendwelche Verpflichtungen und so weiter und so fort. Wenn man sich bei der Polizei oder beim Militär bewirbt, wird man von oben bis unten genauestens durchleuchtet, auf physische und psychische Mängel. Im Journalismus wird man natürlich kaum solche Maßnahmen ergreifen, aber trotzdem ist man auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, die absolut besten Leute für jeden Posten zu finden. Dann ist die Frage, inwiefern es sich überhaupt lohnt, mit Leuten lose zusammenzuarbeiten. In vielen Fällen kann es mehr Probleme verursachen als nützt. Dann haben wir den Bereich Buchhaltung. Man kann nicht mit einem Schlampladen die Welt verändern. Es ist für mich bitter, wenn ich mich mit einem Papierkrieg beschäftigen muss, anstatt zu schreiben oder Radio zu machen oder irgendwas anderes. Selbst ein winziges Unternehmen braucht sehr, sehr viel Aufwand. Aber Ordnung ist natürlich das halbe Leben und das wird immer komplexer und komplexer. Also der Jugendschutz, Medienstaatsvertrag bringt noch mehr Kosten und Aufwand. Hier ist man sehr, sehr schnell an den Grenzen angelangt und man braucht halt eben weitere Mitarbeiter, die solche Aufgaben übernehmen. Dann kommen wir zum Wirtschaftlichen. Wer irgendwelche Milchmädchenrechnungen anstellt oder an irgendwelche Mythen glaubt, der wird sich schnell wundern. Also man wird nicht über Nacht zum Star, man wird nicht über Nacht reich, auch wenn man viele Leser hat oder viele Leute deine Videos ansehen. Die Loose Change Crew hatte zum Beispiel den meistgesehenen Film in der Geschichte des Internets produziert, war hinterher aber völlig pleite. Jason Burmes übernachtete in Texas dann eine Zeit lang in brühender Hitze kostenlos bei jemandem auf einer Matratze am Boden. Inzwischen hat er mit Hilfe von Alex Jones weitere wichtige und erfolgreiche Filme produzieren können, die alle ein erhebliches Budget hatten. Also man kann nicht einfach hier auf YouTube gucken und irgendwelche Clips nehmen von Fox News oder AP oder weiß der Geier, sondern man muss wirklich dann an den Sender rantreten und dann eben entsprechend Geld bezahlen, dass man eben diese paar Sekunden oder paar Minuten Material hat, die eben sehr, sehr relevant sind für das Thema des Dokumentarfilms. Man sieht es ja immer in den Massenmedien oder vor allem in den öffentlich-rechtlichen, in Dokumentarprogrammen. Diese haben meist unglaublich gutes Archivmaterial, also halt teures Archivmaterial, Videoaufnahmen und so weiter und so fort. Und da merkt man, wie viel Geld dann dahinter steckt. Aber wie gesagt, es fehlt dann halt eben dann der größere Kontext und viele Dinge sind einfach völlig tabu. sich online wirtschaftlich über Wasser zu halten, ist sogar für große Medienhäuser schwierig. Oft ist es sogar ein Verlustgeschäft. Also wer glaubt, überall kostenlos davonzukommen, wird sich sehr, sehr schnell wundern. Wer glaubt, überall mit kostenlosen oder super günstigen Lösungen durchzukommen, verschwendet am Ende meistens einen Haufen Zeit und wundert sich dann, was schiefgelaufen ist. Also wer quasi drüber nachdenkt, ob er denn jetzt professionell schreibt oder ob er jetzt mehr Zeit investiert ins Bloggen oder so weiter, also wenn man nicht wirklich ein absolutes Arbeitstier ist, dann sollte man diese Idee gleich streichen. Wer nicht wirklich bereit ist, dazu zu lernen und ständig Arbeit rein zu investieren, sollte damit gar nicht erst groß anfangen. Und es ist absolut zentral, möglichst gute Arbeit zu leisten und dadurch möglichst hohe Einnahmen zu generieren. Unsere Freiheit hängt davon ab, wie gut wir alle dieses Konzept umsetzen und verteidigen. Denn dieses Grundkonzept, also ein möglichst freier Markt, aber auch eine möglichst hohe Bekämpfung von Betrug, das ist einer der wichtigsten Grundpfeiler der Freiheit, deswegen wird dieses Prinzip auch mehr und mehr untergraben und vernichtet. Und da haben wir eben, dann sehen wir eben diesen Abstieg, der typisch ist für einen Staat oder eine Region, die einfach der Tyrannei verfällt, beziehungsweise auf globaler Ebene in diese globale Tyrannei fällt, namens Neue Weltordnung. Also es fängt dann damit an, es wird dann progressiv schlimmer und schlimmer, also es fängt damit an, dass Leute Produkte auf den Markt werfen, die zwar den anderen Produkten ähneln, aber zum Beispiel unmoralisch produziert werden, irgendeine stinkende Diktatur unterstützen und giftig sind. Aktuelles Beispiel bei mir, Kinderspielzeug und Kinderkleidung. Also man findet quasi für ein Apfel und ein Ei mittlerweile brandneue Kinderkleidung made in China. Und das Weiß glänzt, wie Baumwolle normalerweise nie glänzen kann, weil eben optische Auffälle drin sind. Und es hat einen unglaublich niedrigen Preis. Es performt wie ein teures Produkt. Das heißt, es erfüllt die gleiche Aufgabe. Es hält vielleicht nicht so lange. Aber generell es ist es sehr, sehr ähnlich wie teure Produkte. Nur der Kunde weiß halt eben selten, wie giftig diese Produkte teilweise sind und wie unsinnig es ist oder kriminell es ist, sowas auf den Markt zu werfen. Dann gibt es Produkte, die eigentlich keinen Wert haben, weil billigere und simplere Alternativen existieren. Aber Hersteller sind irgendwann so mächtig, dass sie Konkurrenz unterdrücken können. Also man merkt immer häufiger, wie zum Beispiel bei der BP-Katastrophe, warum verwendet man dieses giftige Corexit? Warum nimmt man nicht irgendwelche anderen Methoden und Mittel und so weiter und so fort? Und auch im Bereich Reinigungsmittel oder im Bereich Körperpflege und Hygiene. Also wie viele unsinnige Produkte gibt es? Brauche ich wirklich ein Duschgel, das eine blaue Farbe hat und grüne Blasen drin hat. Und man merkt, wie viel man von diesen Produkten eigentlich ersetzen kann mit einem natürlichen Produkt, was wesentlich billiger ist. Und dann merkt man, hier läuft irgendwas ganz gewaltig schief. Es gibt dann in der Medizin vor allem wahrscheinlich dann die schlimmste Situation in der Hinsicht, also es werden Produkte verkauft, die wirklich gar keinen Wert haben, also eigentlich keinen Nutzen haben für den Kunden oder Patienten. Es existieren billigere und bessere Methoden, aber diese werden sehr, sehr erfolgreich unterdrückt. Hier haben wir das Prinzip, je größer, je mächtiger, umso mehr Verbrechen kann man begehen. Dann gibt es die Preisabsprachen und die Kartelle, die künstliche Verknappung, wie zum Beispiel Peak Oil. Also wo es dann heißt, naja, wir finden immer mehr und mehr von dem Zeug. Also unser schönes Imperium droht zusammenzubrechen. Unser Energiemonopol bricht zusammen, unser Wirtschaftsmonopol ist in Gefahr. Also was tun wir denn? Nun, wir behaupten einfach, es gibt kein Öl mehr oder in 20 Jahren, 30 Jahren ist das Öl zu Ende. Man hatte gesagt, 1990 wäre es aus, 2000 wäre es aus, 2010. Und die Ölkonzerne kaufen dann die kleineren Ölfirmen und Raffinerien auf und Förderstellen auf, machen diese zu und hoffen, dass Leute vergessen, dass überall Öl existiert oder Erdgas oder dies und das. Und man ist mächtig genug, diesen Schwindel aufrechtzuerhalten, damit man einfach diese politische Macht behält, denn das Geld, was man mit dem Öl kassiert, ist nicht der einzige Sinn und Zweck der Sache. Jetzt kommt man auch wieder mit Peak Water und Peak Food und Peak Dies. Also alles scheint auszugehen, obwohl wir halt eben mehr und mehr Technik haben, um sauberes Wasser zu generieren. Wir haben bessere Methoden, um Nahrungsmittel zu generieren. Und trotz der ganzen gentechnisch veränderten Nahrungsmittel, die angebaut werden, trotz all diesem Zeug, was da so angepriesen worden ist, wir retten die dritte Welt oder wir vernichten den oder wir beenden den Welthunger mit dieser neuen Technik. In Wirklichkeit gibt's mehr und mehr Verknappung und das Ganze ist äußerst gefährlich. Und die Leute werden mehr und mehr angehalten, mehr zu bezahlen für Wasser und für Nahrungsmittel und für alles Mögliche. Also immer knapper. Natürlich in einer Tyrannei muss künstliche Knappheit geschaffen werden, das ist völlig klar. Wir hatten ja diesen Vorfall bei der Bilderberg-Konferenz dieses Jahr, wo ein britischer Reporter, ich glaube Charlie Skelton, wenn mich nicht alles täuscht, er reiste vor dem Beginn der Konferenz an und hielt die Augen offen und überhörte dann das ein oder andere Gespräch von den Organisern, also Leute, die halt für die Organisation zuständig waren. Und er hörte dann irgendwann mal, wie sich entweder Organisatoren oder Bilderberg-Konferenzteilnehmer, wie sich unterhielten und sagten, also diese Leute, diese Demonstranten und diese Leute mit den Kameras, diese Bürgermedien, diese Bürgerpresse, das ist wirklich bedrohlich und schlecht und das hat man nun davon, wenn die Leute genug Geld haben, um zu reisen. Und das ist der Knackpunkt. Denn wenn man kein Geld hat, dann kann man auch nicht wirklich wohin fahren und wirklich von dort berichten und wirklich an der Quelle sitzen. Das Ganze wird unmöglich gemacht. Deshalb muss diese künstliche Verknappung stattfinden. Dann haben wir Konzerne mit Insider-Informationen, die sich dann deshalb durchsetzen. Also viele Konzerne, die wir heute in unserem täglichen Leben sehen, also sei es jetzt BP oder Shell oder was auch immer, die wenigsten Leute wissen eigentlich, wer hinter diesen Konzernen steckt oder wie lange das zurückgeht. Das heißt, diese Konzerne wurden geschaffen in einer Zeit, in der es, sage ich mal, das moderne Rechtsverständnis so noch nicht wirklich umgesetzt gab oder beziehungsweise es gab es eine Weile lang und dann kamen wieder die Konzerne und die Banker und machten alles zunichte. Das heißt, wir sprechen von Konzernen wie British Petroleum, also die britische Krone, die damit mit zusammenhängt, oder Royal Dutch Shell, ein weiteres europäisches Königshaus, oder Exxon Mobil, quasi Rockefeller Standard Oil. Und bei Standard Oil war es so, dass im Jahr 1911, dass der Supreme Court entschieden hat, dass diese Verschwörung endlich aufhören muss. Das war der Begriff Verschwörung. Und deshalb sei der Konzern so zerschlagen. Natürlich waren die Rockefeller so mächtig zu dem Zeitpunkt bereits, dass sie zwar den Konzern aufstückelten, das Ganze aber nach wie vor leiteten und es war für sie kein großer Unterschied. Man konnte hingegen viel mehr verbergen. Also dann hieß es dann, okay, Standard Oil of New Jersey heißt jetzt so und so. Man konnte dann mit so vielen Frontfirmen und Frontleuten und kreativer Buchhaltung konnte man dann sehr, sehr viel verstecken und das Ganze so komplex machen, dass kaum jemand mehr dahinter steigt. Das heißt, diese Konzerne sind eigentlich nicht den Regeln unterworfen gewesen, die wir uns vorstellen und wovon wir ausgehen, dass sie heute gelten. Also man konnte damals noch sagen, hey, wir sind hier verbandelt mit der britischen Krone und wir gehen jetzt nach Saudi-Arabien, den Wüstenstaat. Wir finden den stärksten Stamm dort und sagen, hey, ihr werdet unsere Statthalter dort. Wir geben euch Maschinengewehre und wir geben euch Dynamitstangen und wir geben euch Informationen, dass ihr euch durchsetzt. Ihr werdet das neue Königshaus, aber ihr müsst quasi immer dem Folge leisten, was sie euch vorgeben. Oder 52, 53 im Iran, wo man gesagt hat, natürlich, wir kommen in dieses Land und wir fördern das Öl und wir verkaufen es. Und das Einzige, was die Iraner dran verdienen, sind die mageren Gehälter auf den Ölraffinerien und den Förderungsanlagen. Und dann kam Mohammed Mossadegh als Staatschef und sagte, wir wollen wenigstens 20% oder 30% von dem Ölerlös. Und die Konzerne sagten, nein, vergiss es. Und dann kam die Verstaatlichung und der Westen dachte sich, okay, das können wir nicht dulden, wir brauchen jetzt die CIA, Operation TP Ajax. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir endlich interne CIA-Berichte fanden, die heute verfügbar sind, zum Beispiel im National Security Archive. Wo dann drin steht, dass wie die Aktion durchgeführt wurde und es war ja nicht wirklich eine perfekte Operation, man hat dann sehr, sehr viele Fehler gemacht, hat auch sehr, sehr viel Glück. Aber sie hatte Erfolg, man konnte Mossadegh stürzen und ein brutales Regime installieren, was dann wieder mitgezogen hat, man konnte das Öl wieder fördern, wie zuvor auch. Also haben sich diese Konzerne nicht durchgesetzt, weil sie einfach mit fairen Methoden die Besten waren, sondern weil sie halt eben diese Vergangenheit hatten und diese Verbindungen haben zu Regierungen. Geheimdienstnetzwerke, Aristokratie, Geheimgesellschaften, all das hängt damit zusammen und hat nichts zu tun mit einem freien Markt. Ich meine, man benutzt gerne das Wort Free Market als reine Verschleierung. Und dann hat man natürlich noch Güter, die eigentlich gar nicht existieren. Das heißt, man verkauft etwas, das eigentlich gar nicht existiert. Also Kulte bieten Erlösung und Erleuchtung im Gegenzug für Unterwerfung und Dienste und weltlichen Besitz. Das ist dann auch ein sehr, sehr schlechtes Tauschgeschäft. Man hat ja sehr oft in den letzten Wochen und Monaten seit der Wirtschaftskrise und den Bailouts sehr häufig das Wort Casino benutzt. In Bezug auf Derivate, in Bezug auf Finanzpapiere, die der Normalbürger gar nicht versteht, weil sie so absurd sind und weil sie nur mit Fachbegriffen zu erklären sind oder weil sie einfach absichtlich kompliziert gemacht wurden. Also man kann wetten, man kann einfach Wetten abschließen und man kann mit Insider-Infos auch Märkte beeinflussen und sehr, sehr viel kriminelle Geschäfte machen. Aber das Ganze geht noch viel weiter drüber hinaus. Wenn wir dieses Bild uns vor Augen halten, des Casinos, diese Metapher, dann müssen wir uns die neue Weltordnung vorstellen wie ein gigantisches Casino, in dem nur sehr, sehr wenige Leute wirklich spielen dürfen. Also die Spieler, die dort Einlass bekommen, es kommt nicht unbedingt darauf an, wie groß deren Reichtum ist, sondern meistens eher, wie alt der Reichtum ist oder welches Ansehen diese Person hat, wie die Abstammung dieser Person ist. Und während in normalen Casinos eigentlich hauptsächlich der Casino-Betreiber wirklich verdient, gewinnt im Elite-Casino einfach jeder. Und es gibt dann verschiedene Tische, zum Beispiel der Tisch für ökologische Katastrophen. Das heißt, man nimmt geflissentlich ökologische Katastrophen in Kauf, wie zum Beispiel im Fall von BP. Und wenn dann die Katastrophe da ist, versucht man sie auszubeuten. Wir hatten einen Artikel über einen Globalisten, der gemeint hatte, wir müssen dieses BP-Desaster jetzt ausbeuten für eine Kohlenstoffsteuer. Also dieser Harvard-Professor Rogoff, der dann Bilderberg-Mitglied ist, Council on Foreign Relations und Trilaterale Kommission. Und er sagte, wir müssen Profit rausschlagen, wir müssen diese Kohlenstoffsteuer kriegen. Und die Fernsehbilder, die um die Welt gehen, sind sehr, sehr wichtig dafür. Also die Technologie High-Definition-Fernsehen ist wunderbar, denn man sieht dann die toten Vögel und die schwarzen Strände wirklich in High-Definition. Das hat einen viel, viel größeren, Wert für uns. Oder nach Hurricane Katrina, man hat eigentlich seit Jahrzehnten die Technologie, um Hurrikane abzuschwächen. Man hat auch die Technologie, um Hurrikane zu verstärken. Also man könnte dann, wenn man denn wollte, könnte man auch eine Naturkatastrophe künstlich herbeiführen. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, selbst wenn ein Hurricane Katrina völlig normal entstanden wäre, dann haben wir immer noch die Reaktion von FEMA, also der Federal Emergency Management Agency, die Katastrophenschutzbehörde, die laut sehr, sehr vertrauenswürdigen Quellen und sehr, sehr viel Datenmaterial, die Katastrophe schlimmer gemacht hat. Das heißt, man hat LKWs zurückgeschickt mit Wasser, man hat die Kommunikation der örtlichen Polizei behindert, man hat Leute in so schlimmen Zuständen hausen lassen, dass man mehr oder weniger eine Situation hatte, wo man sagen konnte, okay, das ist jetzt ein wirklich nationaler Notstand. Wir haben quasi ein Level erreicht, wo wir sagen können, jetzt brauchen wir politische Maßnahmen. Das heißt, man schlägt wieder politisches Kapital daraus. Mehr Geld für FEMA. Auch FEMA hatte nicht genug Geld und mehr Befähigungen für den Präsidenten. Er muss jetzt nur noch sagen, wir haben einen Notstand und schon kann er die ganze Armee befehligen und so weiter und so fort. Es wurde auf CNN berichtet, dass die überwiegende Mehrheit derjenigen, die nach der Exxon-Valdez-Katastrophe 1989 in Alaska das ausgelaufene Öl beseitigt hatten, inzwischen gestorben ist. Eine Expertin erklärte, dass die Lebenserwartung dieser Arbeiter nur 51 Jahre beträgt. Und wenn man sich diesen Fall Exxon-Valdez anguckt, dann merkt man, wie unglaublich wichtig diese unabhängigen Medien sind. Denn der Fall ist wirklich sehr, sehr bizarr. Also der Tanker Exxon Valdez verlor 41 Millionen Liter Rohöl, vielleicht sogar das Dreifache. Und eine Jury in Anchorage, also in Alaska oben, setzte dann fest, Exxon muss $287 Millionen zahlen zur Beseitigung von Schäden und $5 Milliarden Schadensersatz. Also ungefähr die Profite Exxons eines gesamten Jahres. Und was macht dann Exxon? Um für den Fall vorzubeugen, dass dieses Urteil bestehen bleibt, sicherte sich der Ölkonzern einen Kreditrahmen von $4.8 Milliarden bei JP Morgan & Co. Also quasi die Rockefellers gehen zu den Morgans und sagen, gib uns mal schnell einen Kredit. Dies ermöglichte es wiederum der Bank, im Jahr 1994 den ersten modernen Credit Default Swap zu erschaffen, wodurch sie nicht einmal die unter Basel I geforderten 8% Rücklagen für das Darlehen halten musste, sondern nur 1,6%. Und unter den Regeln des Bankensystems wäre es demnach legal gewesen, wenn JP Morgan beinahe $5 Milliarden verliehen hätte, die sie gar nicht besitzen. Also man erschafft das Ganze aus dem Nichts und Rockefellers Buddies profitieren sogar noch davon und alle sind zufrieden. Dann dauerte es knapp 20 Jahre, man hat das dann angefochten und das ging hin und her und schließlich 2008 verringerte der oberste Gerichtshof der USA Exxons Strafe um 90% auf nur eine halbe Milliarde Dollar, wodurch die Angehörigen der verstorbenen Fischer und Jäger eben auch nur ein Zehntel ihrer Entschädigung erhielten und das 20 Jahre zu spät. In der Urteilsbegründung sagte Supreme Court Justice David Souter, dass Exxon nicht von der Schlamperei profitiert hätte, dass obwohl Exxon sehr, sehr viel Geld gespart hat an Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsprüfungen. Also in diesem Elite-Casino kann man zocken und zocken und zocken und man kriegt immer etwas für seinen Einsatz. Dann haben wir hier einen Artikel im London Independent. How Goldman gambled on starvation. Und es heißt hier, Ende 2006 schossen die Lebensmittelpreise in die Höhe und keiner wusste so recht warum. 200 Millionen Leute waren plötzlich am Verhungern oder in sehr, sehr großen Schwierigkeiten. Und es gab Aufstände in mehr als 30 Ländern. Und im Frühling 2008 normalisierten sich die Preise wieder und Leute fragten sich, woran das liegt. Und mal geguckt, naja, also laut den Regeln des Marktes wird wahrscheinlich einfach das Angebot knapper geworden sein und oder die Nachfrage stieg an, aber das war nicht der Fall. Man guckt wieder auf die Finanzmärkte und man sieht, dass Goldman Sachs eben sehr, sehr viel politischen Einfluss hat geltend gemacht, dass eben Regulierungen wegfallen. Man kann auf alles wetten und man kann Derivate handeln, also es türmen sich dann Werte auf. Und schon verdient man einen Haufen Geld daran, dass Leute auf der Welt verhungern. Also man muss sich ja so vorstellen, Farmer Joe möchte sich versichern, also er sagte dann quasi, Farmer Joe sagt quasi, ich schätze mal, dass die Ernte okay ausfallen wird und im Sommer oder Herbst verkaufe ich dann so und so viel Getreide für $10,000. Jetzt kann dieser Vertrag an Spekulatoren verkauft werden und die verkaufen es dann weiter. Also Goldman Sachs kauft ihn und verkauft ihn für 20.000 weiter an die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank verkauft ihn für 30.000 weiter an Merrill Lynch und so weiter und so weiter und so fort. Und einige wenige Leute machen sehr, sehr viel Geld dabei, während andere verhungern. Dann haben wir einen weiteren Casino-Tisch, nämlich den Kriegstisch, also wir sehen die Iran-Eskalation und das Ganze scheint jetzt nur noch eine Frage zu sein von wenigen Wochen. Die Vorbereitung auf den Krieg lief ja schon seit Jahren und das Einzige, was noch offen ist, ist die Frage, reicht eine stufenweise Eskalation und Überzeugungsarbeit in den Medien oder braucht es eine inszenierte Provokation? In anderen Worten, die eigentlich nicht durch Fakten abgedeckten Sanktionen, langt das einfach, diese Sanktionen zu verabschieden und dann drauf zu pochen, hey, seht her, Iran hat die Sanktionen verletzt, jetzt müssen wir eingreifen. Also, wir hatten ja schon Seymour Hersh, den ausgezeichneten Journalisten, der gesagt hat, naja, Dick Cheney hat den Plan, mit falschen iranischen PT-Booten, also dass man dann die Amerikaner angreift und das so aussehen lässt, als wäre es der Iran gewesen. Das heißt, die Leute aus den Spezialeinheiten sind dafür ausgebildet. Man zieht sich dann die entsprechenden fremden Uniformen an und baut diese Boote nach oder pinselt sie in der Farbe an, wie diese Iraner verwenden. Dann führt man eine verdeckte Operation durch und die Welt wird davon überzeugt, dass hier ein Kriegsanlass geschaffen wurde. Was passiert, wenn ein Land wie der Iran angegriffen wird? Ohne jetzt ins Detail zu gehen über Luftwaffe und Marine und Cruise Missiles, beschäftigen wir uns vielleicht mit der Frage, was macht der Angreifer mit den Informationssystemen des Gegners? Also eine Möglichkeit ist natürlich, die Kraftwerke zu zerbomben und die ganze Infrastruktur zu zerbomben. Dass die Bevölkerung so fix und fertig ist, dass sie einfach aufgibt und ihre eigene Regierung nicht mehr unterstützt, aufhört quasi auf Seiten der eigenen Regierung zu kämpfen. Wir sahen dieses Muster im Zweiten Weltkrieg, wir sahen das Muster in jedem anderen Krieg, dass eine der schrecklichsten Arten und Weisen, Krieg zu führen. Nämlich auf die Zivilbevölkerung abzuzielen und dann darauf zu hoffen, dass dies den Krieg verkürzt. Die perverse Argumentation ist, dass alles, was den Krieg verkürzt, letztendlich moralisch ist. Und das ist eine der Möglichkeiten, die wir sehen werden. Aber was ist mit der Informationsinfrastruktur? Was passiert, wenn ein Land angegriffen wird? Nun, man könnte erwarten, dass bei einem Putschversuch, was man ja auch lange Zeit versucht hatte im Iran, das heißt, man gab halt eben den Spezialeinheiten eine gewisse einen gewissen Spielraum, diese Methode. Man gab ihr eine gewisse Zeit, um effektiv zu sein. Man sandte dann die Gruppen aus wie John Dulla oder die MAK und sagte, hier sind so und so viele Millionen Dollar. Schafft einfach Chaos in dem Land, ermordet Leute, führt Anschläge durch und schiebt das Ganze dann irgendwie der Regierung in die Schuhe oder versucht die Regierungsleute umzubringen und das Ganze hatte dann nur begrenzten Erfolg, deswegen hat man jetzt wieder gesagt, okay, wir wollen die klassische Methode Krieg und Regimewechsel. Und wir hatten ja bei den Wahlen im Iran einen sehr, sehr interessanten Vorfall. Also der Versuch einer CIA-Operation, die wir in anderen Ländern gesehen haben, die sogenannten Farbenrevolutionen. Das heißt, man möchte mit gezielten Aktionen und einer Medienwirkung, also über Nachrichten und Internet, möchte man dann sehr, sehr viel Unterstützung generieren, die sich dann, die dann schnell in die richtige Richtung kanalisiert wird und schon hat man, was man wollte. Das heißt, wenn die USA und Israel den Iran angreifen, möchte man verständlicherweise bestimmte Kommunikationsmittel und Wege im Iran zerstören. Auf der anderen Seite möchte man nicht komplett denen das Licht ausschalten. Denn man möchte ja Botschaften an den Feind senden, also Botschaften, die die Moral senken oder zum Überlaufen animieren. Man möchte Desinformation verbreiten. Und man möchte schließlich auch den Feind überwachen. Also wenn der Feind aufhört zu kommunizieren oder anders kommuniziert, dann verliert man ja Info. Man möchte immer wissen, was los ist. Das ist die normale Vorgehensweise. Jetzt sehen wir allerdings durch Gesetzesvorschläge in den Vereinigten Staaten und anderswo, dass man eine sehr, sehr ähnliche Strategie verfolgt für den Westen. Das heißt, wir im Westen, wir normal, wir gewöhnlichen Bürger werden ebenfalls erobert in jeglicher Hinsicht. Und es gab dann einen Gesetzesvorschlag von Senator Joe Lieberman, einen Ausschalter im Internet, das heißt, der Präsident kann das Internet abschalten. Und irgendwann erst lange hinterher kann das Ganze dann überprüft werden. Dann gab es einen weiteren Vorschlag für ein One World Internet. Das heißt, man möchte verhindern, dass sich dass Länder eigene Lösungen finden, eigene Standards entwickeln, dass es irgendwelche Freihäfen gibt für Informationstechnologie und Kommunikation. Also man sagte dann, das würde ja amerikanische Märkte beeinträchtigen und es wäre ja in vielerlei Hinsicht gefährlich. Wir wollen ja nicht, dass Technik nicht mehr miteinander kommunizieren kann. In Wirklichkeit geht es darum zu verhindern, dass irgendwelche Leute oder irgendwelche Länder ausscheren und sagen, okay, wir verfolgen ein ganz anderes Konzept. Wir wollen ein freies Internet. Und in diesem Gesetzesvorschlag für ein One-World-Internet hieß es auch, wir müssen Länder bestrafen durch Handelssanktionen und anderweitig. Wir müssen Länder bestrafen, die nicht sich diesem One-World-Internet unterwerfen wollen. Und dieses Internet soll natürlich sehr, sehr stark zensiert sein und kontrolliert sein und wenn wir jetzt eine riesige Katastrophe haben in den USA oder eine Abfolge von Katastrophen in Europa und es wird das Kriegsrecht ausgerufen, beziehungsweise man macht das schrittweise, es gibt mehr und mehr Truppen auf den Straßen und es gibt dann mehr und mehr Checkpoints und Soldaten, Polizisten, Geheimdienstler kriegen ein Blanko-Vollmachten, das heißt, sie können machen, was sie wollen. Sie können jedes Haus durchsuchen ohne begründeten Verdacht, sie können Leute festnehmen, verhören, sie können alles machen, was sie wollen. Und stellen wir uns vor, in einer solchen Situation sind viele Bürger unzufrieden, weil sie den Braten riechen und sagen, okay, diese Maßnahmen sind nicht dazu da, um die Bevölkerung zu schützen vor Al-Qaida oder dem Iran oder sonst wem. Es handelt sich um einen Vorwand für Tyrannei. Wie sollen diese Leute sich dann organisieren, also diese Bürger? Wie sollen sie kommunizieren? Und man kann dann eben vom Vergangenen auf die Zukunft schließen und sich überlegen, wie das Ganze in der Praxis aussehen würde. Das heißt, es sind Szenarien denkbar, wo dann die US-Regierung das Internet abschaltet für ein paar Tage und dann das Ganze wieder anschaltet und sagt, okay, wir mussten das tun, um eine Cyberattacke abzuwehren von China oder von Al-Qaida. Und dann kann man sich vorstellen, dass im kleineren Maßstab immer wieder Gegenden abgeschalten werden. Das heißt, wenn irgendwo Maßnahmen durchgeführt werden gegen die Bevölkerung, wie es ja in der EU-Verfassung so schön heißt, wenn Aufstände niedergeschlagen werden in der Bevölkerung, wenn dann auch legitim getötet werden darf in der EU, das heißt, das ist ja die Hintertür gewesen. Wenn dann irgendwo lokal solche Sachen stattfinden, dann kann man natürlich als Regierung sagen, wir schalten in dem Bereich das Internet ab. Das heißt, Leute können nicht Informationen dort heraus an den Rest von Europa senden. Denn Videokameras sind heute billig und Plattformen wie YouTube oder andere Möglichkeiten, Videos zu versenden, gibt es ja zuhauf. Deswegen ist es wichtig, dass man in einem Gebiet mehr oder weniger dann kurzfristig den Fluss von Informationen unterbinden kann. Wenn es jetzt, was ja auch Barroso gemeint hatte, also Barroso sagte in einem Interview vor ein paar Wochen, ja, es könnte schlimm kommen, also Länder könnten stürzen und dann gibt es wieder Tyranneien hier in Europa. Muss man sich mal vorstellen, also vor wenigen Monaten hieß es noch, sowas ist völlig undenkbar und welche Spinner reden schon über sowas und jetzt heißt es ganz offiziell, naja, sowas ist durchaus in den Karten. Und wenn es dann zu einer solchen Situation kommt, dass die Regierung gegen eine Bevölkerung steht, wie werden wir das dann erleben mit dem Internet und anderen Kommunikationswegen? Also wenn wir vergleichen vergangene Konflikte wie in Vietnam und so weiter, also man merkt, dass die Regierung ein hohes Interesse daran hat, nicht alles abzuschalten, ganz im Gegenteil. Also man möchte natürlich Nachrichtenseiten abschalten und alles, was irgendwie populär ist, abschalten. Alles, was populär und regierungskritisch ist, abschalten. Aber ansonsten möchte man nicht gleich alles unterbinden, denn man möchte herausfinden, wo sind die Widerstandsnester, welche Leute sind die Effektiven. Also wenn man die ausschaltet, dann verläuft sich der Widerstand. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Also in den Vereinigten Staaten vor allem haben wir eine Situation, in der man sich seit Jahren darauf vorbereitet, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Und wenn Leute dann versuchen, also wenn Bürger versuchen zu kommunizieren über das Internet über weite Strecken, dann hat das Ganze wahrscheinlich wenig Erfolg. In Vietnam war zum Beispiel der Kurzstreckenfunk sehr effektiv, das heißt, man passte sehr, sehr gut auf Sicherheitsmaßnahmen. Die USA haben sehr, sehr geschlampt, dass obwohl die NSA sehr, sehr klare Vorgaben gegeben hatte, nur diese Vorgaben wurden eben ignoriert. Und für normale Bürger wird es unmöglich werden, sichere Langstreckenfunkverbindungen zu etablieren. Das heißt, die Bevölkerung muss dann Kryptographie einsetzen und sehr, sehr clever vorgehen, um zu kommunizieren. Und dann ist die Frage, seit Jahrzehnten können Experten aus allen möglichen Spuren Informationen rauslesen. Also atmosphärische Spiegelungen von Signalen und so weiter. Und man kann mit HARP-Technologie die Atmosphäre beeinflussen über einem Landstrich, über einen gesamten Landstrich, dass man Funksignale abfangen kann aus einer sehr, sehr hohen Entfernung. Dann ist die Frage, wie gut ist das Abfangen und Verarbeiten von Informationen mittlerweile automatisiert? Das heißt, man guckt auf die Geschichte der Überwachungstechnologie und man sieht dann, naja, also vor ein paar Jahrzehnten mussten noch Leute sich in Flugzeuge setzen und Gebiete abfliegen und man hatte dann ein paar Leute an Bord, die vor Monitoren saßen und Oszillatoren saßen und Funksachen aufzeichneten und Linguisten an Bord mussten dann kurzfristig entscheiden, okay, hören wir jetzt da rein oder da rein? Und dann hat man gesagt, okay, das hört sich wichtiger an, dann hat man das aufgezeichnet und weitergeleitet an die Zentrale, damit die das entschlüsselt und übersetzt und verarbeitet. Da hat man irgendwann gemerkt, hey, wir können in größerer Höhe fliegen, dass uns der Gegner nicht mehr erwischt, also können wir über Russland drüber fliegen und Funksignale aus der Luft abfangen. Aber irgendwann konnten die Russen dann diese Maschinen abschießen und dachte man sich, okay, können wir nicht einen Satelliten ins All setzen? Denn sobald ein Funksignal die Atmosphäre quasi verlässt und es ins Weltall übergeht, dann wird das Signal nicht mehr schwächer. Das heißt, Signale werden nur schwächer, wenn sie sich durch die Atmosphäre quälen müssen oder an Bäumen vorbei oder über Berge drüber. Aber sobald die Signale im Weltall sind, kann man sie abfangen und verarbeiten, zurückschicken. Und es ist unglaublich, was bereits zugegeben wurde an Technologie in den letzten paar Jahrzehnten. Also Dinge, wo man heute noch in den normalen Medien liest, oh, das ist eine neue Technologie, die jetzt verwendet wird. Und man guckt nach in Fachbüchern und man sieht, das Ganze wurde vor Jahrzehnten schon eingesetzt. Also Technologie wie HARP oder irgendwelche Aerosole, die versprüht werden. Man hat das schon vor Jahrzehnten getestet. Das sieht dann so aus, man versprüht ein für die Bevölkerung relativ giftiges Aerosol über eine Stadt und man kann dann aus 800 Kilometer Entfernung den örtlichen TV-Sender empfangen. Oder man hat riesige Satellitenschüsseln gebaut, also man hat dann irgendwelche Gebirge gesucht, die sich eignen, eine Senke, und man hat dann gesagt, okay, da bauen wir mehr oder weniger die Schüssel rein mit 200 Meter Durchmesser und wir fangen russische Signale ab, die vom Mond reflektiert werden. Oder wir saugen irgendwelchen russischen Hochfrequenzfunk aus dem Weltall ab. Oder wir beeinflussen mit HARP-Technologie die Atmosphäre, dass wir Signale mitten aus Russland abfangen können. Aus tausenden Kilometern Entfernung. Und je weiter die Technik voranschreitet, umso einfacher wird es, diese ganzen Prozesse zu automatisieren. Das heißt, umso schwerer wird es eine Bevölkerung haben, sich zu wehren. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie schnell sind die Kapazitäten einer Regierung überlastet? Denn diese Systeme sind nicht alles andere als perfekt und vor allem hat man genügend Leute, um dann auch wirklich auf die Informationen zu reagieren, oder sind die Kapazitäten irgendwann schnell überlastet? Dann ist auch die Situation, dass einige aus dem Militär und den Behörden sich auf die Seite der Bürger stellen werden und dementsprechend Verschlüsselungs- und Kommunikationstechnik sowie anderes Know-how zur Verfügung stellen. Also man braucht sich auf keinen Fall einschüchtern lassen von der Technologie. Auf jeden Fall wird es einiges verändern. Also früher hätte man auch gesagt, naja, ein Widerstandsnest versteckt sich halt im Wald. Mittlerweile ist das Ganze sehr, sehr viel schwieriger geworden durch neue Technologie, unbemannte Drohnen. Man möchte ja Drohnen quasi so billig machen, dass sie ganze Länder abfliegen können, Landstriche abfliegen können und man immer informiert ist über irgendwelche Widerstandsnester oder verdächtiges Verhalten. Also wird sich das dementsprechend an die Technik anpassen. Also warten wir darauf, was mit diesen ganzen Vorhaben passiert. Wir müssen auf jeden Fall alle unsere Kapazitäten einsetzen, um uns A, darauf vorzubereiten und B, versuchen das Ganze zu verhindern. Es ist sehr, sehr viel Aufwand nötig und sehr, sehr viel Geld nötig und sehr, sehr viel Professionalität nötig, um hier etwas zu bewegen, denn sobald eine Katastrophe erklärt wird, kommt auf allen Fernsehsendern nämlich das Gleiche. Das heißt, man muss sich das so vorstellen. Wäre ich jetzt ein lokaler Radiosender irgendwo in Ohio und ich würde jetzt live senden über den Äther an so und so viele Zuhörer, dann wäre ich verpflichtet, hier in dem Studio ein Gerät zu haben von FEMA, der Katastrophenschutzbehörde, und über diesen kleinen Kasten kann dann die Katastrophenschutzbehörde meinen kleinen Sender übernehmen. Das heißt, FEMA drückt auf einen Knopf und mir sind die Hände völlig gebunden. Das heißt, ich muss sofort mich darauf einstellen, dass über meinen Sender nun FEMA sendet. Und ähnliche Sachen werden vielleicht auch in Deutschland, in Europa auf uns zukommen, beziehungsweise fürs Internet. Also man kann sich nur vorstellen, was dann alles passieren wird. Und wenn man sich dagegen wehren möchte, dann braucht es Anwälte, dann braucht es Geld, dann braucht es Ressourcen. Man muss sich darauf vorbereiten, dass man kurzfristig den Server wechseln muss. Man braucht dann wieder Server, die extra geschützt sind und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist klar, wie schwierig es ist, diesen Job effektiv zu machen. Und ich möchte mich nochmal bei allen Leuten ganz herzlich bedanken, die uns unterstützt haben, teilweise seit 2006. Ich danke fürs Zuhören. Wir sind zurück am nächsten Dienstag.